Na, Hamburg ist vor allem in meiner Wahrnehmung immer noch recht voll von Menschen, die das Herz und politische Einstellung am richtigen Fleck haben, kann man das so sagen. Das ist einfach ein Ort, ich bin immer wieder dann auch doch froh in Hamburg zu sein und auch ein bisschen stolz darauf, wie sich Hamburg so positioniert, dass zum Beispiel der Zukunftsentscheid jetzt von dem Großteil der HamburgerInnen gewählt wurde, oder zur Umsetzung jetzt gewählt wurde. Das hat mich einfach wirklich richtig, richtig freudig gestimmt. Das ist schon auch was, dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe, diesem ganzen Anerkennungsanteil am Theater, weil natürlich ist es irgendwie wichtig. Und gleichzeitig ist es auch so schädlich, grundsätzlich finde ich, im Leben Dinge zu tun, der Anerkennung wegen. Und ich versuche zum Beispiel, ja, meiner Tochter beizubringen, dass es darum überhaupt nicht geht im Leben, dass andere Menschen loben und wertschätzen, sondern dass es darum geht, was die innere Motivation ist und wie man es selber findet und wie es einem gut geht damit. Ein Grund, warum ich so gerne nach Hamburg ziehen wollte, als ich irgendwie Jugendliche war, war, weil mich der Hafen an Istanbul erinnert. Also was natürlich, also einfach nur diese Tatsache, dass es mitten in der Stadt einen Hafen gibt und ich das einfach sehr liebte. Und ich glaube, dass dieser Hafen eben auch deshalb diesen Bezug zur Türkei und zu Istanbul, zu meiner Familie dort, ganz viel von Freiheit und Heimat gleichermaßen für mich hat. Und da kann ich, glaube ich, doch, ja, der Hafen, Punkt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die deutsche Theaterregisseurin Ayla Yeginar. Moin, moin.
Moin.
Du bist 1983 in Kiel als Tochter des Schauspielers Murat Yeginar geboren. Nach dem Abitur hast du Wirtschaftswissenschaften in Oldenburg studiert und zunächst in der Pressearbeit bei Gruner & Jahr gearbeitet. Ab 2009 bist du ins Theater gewechselt, warst Regieassistentin, später Dramaturgin und Regisseurin. Unter anderem am Theater Kontraste, dem Unsorgtheater und dem Theater für Niedersachsen. 2022 wurdest du mit dem Hamburger Theaterpreis Rolf Mahres ausgezeichnet. Gemeinsam mit Daniel Schütter hast du ab der Spielzeit 2025-26 die Intendanz des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg übernommen. Lieber Ayla, wenn dein Leben ein Theaterstück gerade wäre, wäre es eine Komödie, ein Drama oder ein Musical vielleicht sogar mit ganz vielen Liedern?
Oh, also da würde ich ganz, ganz gerne alle drei Optionen ziehen. Ich würde sagen, es ist eine musikalische Dramödie, weil ich ja in einem Haushalt mit zwei Kindern, einem Baby, einem Kind und einem Neustart im Beruf lebe. Also wir haben jeden Tag von allem was dabei.
Das hätte man sich nicht besser wünschen können, um einfach die schlimmsten Dinge alle auf einmal, also schlimmsten sind ja natürlich alle sehr, sehr schön, aber durchaus auch mit ein wenig Anstrengung verbunden, die quasi alle in die gleichen Wochen zu legen. Also Geburt des Kindes, dann die offizielle Aufnahme der Intendanz, das war schon ganz schön verrückt damals, oder?
Absolut, absolut. Das war, ich habe schon immer Herausforderungen im Leben irgendwie getroffen. Ich weiß nicht, ob ich sie gesucht habe, aber ich habe sie auf jeden Fall immer gefunden. Aber das war auf jeden Fall die Königsdisziplin der Herausforderung.
Und bist du jetzt zwischendurch mal zum Atmen gekommen? Sind ja schon ein paar Wochen, Monate vergangen.
Manchmal, ich habe aktuell sehr starken Husten und manchmal, wenn ich einen ganz dollen Hustenanfall hatte, dann kann ich danach einmal sehr tief durchatmen.
Ach, das
ansonsten,
ist so schön.
Es wird kommen.
Okay, du wurdest in Kiel geboren und für mich quasi aus dem Süden betrachtet, kommt man in Kiel ja nicht ohne den THW, die Handballmannschaft oder die Kieler Woche aus. Wem stehst du denn näher?
Also ich muss jetzt diese Gelegenheit nutzen, um einem großen Mythos ein Ende zu setzen. Ich bin nicht in Kiel geboren. Ja, das steht aber überall und es steht sogar in meinem Wikipedia-Eintrag. Und der nette Mensch, der diesen Wikipedia-Eintrag pflegt, dem habe ich irgendwann mal versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen, um zu sagen, ich bin nicht in Kiel geboren. Ich bin in Eckernförde geboren.
Och, und, das ist ja der Ort, wo der schleswig-holsteinische Ministerpräsident wohnt, der wiederum seinen Landessitz ja in Kiel hat. Vielleicht ist es da irgendwie so.
Und der kann aber jetzt wiederum bei Wikipedia meinen Geburtsort nicht ändern, weil eben überall im Internet in den Quellen steht, ich sei in Kiel geboren. Das mal nur am Rande.
So entstehen Mythen.
So entstehen Mythen. Und es ist einfach so, dass ich in ein, es irgendwann irgendwo mal stand, ich bin in eine SchauspielerInnenfamilie in Kiel geboren. Also sprich, meine Eltern waren beide SchauspielerInnen am Theater Kiel. Ist es eigentlich auch komplett egal. Also ich bin halt im Krankenhaus in Eckernförde geboren. Nur falls dieser nette Mensch von Wikipedia das liest, liebe Grüße, wir können das gerne mal ändern.
Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an mit Eckernförde. Gibt es denn trotzdem eine Nähe zu Kiel, der Kieler Woche und dem THW?
Nein. wir sind aus Kiel weggezogen.
Weil es ist ja durchaus so, dass selbst Hamburger immer gerne zur Kieler Woche fahren. Also ich kriege das so mit, aber ich neige ja eher, so Massenveranstaltungen einen großen Bogen drum zu machen. Wie ist es bei dir?
Ja, ich auch total. Aber ich liebe Kiel, weil ich einfach Städte liebe, die am Meer liegen und ich die Küste, die Steilküste da schon sehr schön finde. Aber das hat, wie gesagt, nichts mit meiner Vergangenheit mit Kiel zu tun. Wir sind da weggezogen, als ich, glaube ich, 3 war oder so. Es ist einfach nur eine schöne kleine Erinnerung, aber mehr als das.
Was macht dich denn zum Nordlicht? Weil das bist ja nun auf jeden Fall mal.
Ja, würde ich sagen. Also ich bin Nordlicht mit südlichen Genen. Ja, ich glaube tatsächlich die ganze abgedroschene Palette. Ich liebe das Meer, ich liebe den Wind. Ich habe gar kein Problem mit schlechtem Wetter. Ich brauche nicht das ganze Jahr über 40 Grad und Sonnenschein. Ich liebe die Weite und ich liebe auch, wenn man mal alleine am Strand spazieren gehen kann und nicht in Portugal oder so mit 4000 anderen Leuten. Das und ich schätze sehr, insbesondere an Hamburg, ich bin ja Zugezogene, diese nachklappernde Freundlichkeit. Also am Anfang habe ich gedacht, Heidewitzka, hier wird aber auch kein Lächeln umsonst verschenkt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass eben wenn der Bäcker zu mir sagt, ja, schönen Tag noch, dass er mir dann eigentlich quasi eine Umarmung geschenkt hat für diesen Tag. Und das mag ich inzwischen richtig gerne. Das hat irgendwie sowas Aufrichtiges. Man ist wirklich sehr weit entfernt von oberflächlicher Überschwänglichkeit, sondern man ist mehr so bisschen sachlicher bei den Gefühlen dran.
Und hat sich das auf dich in irgendeiner Form übertragen oder umarmst du lieber noch?
Ich umarme lieber. Vielleicht ist das auch das Gute, dass das sozusagen das mich noch hochpegelt. Ich bin ja eher recht emotionaler und manchmal auch überschwänglich, klingt so negativ, aber ich zeige meine Gefühle ganz gerne. Ja. Also vor allem positive Gefühle. Ja. Und vielleicht ist da einfach die bessere Umgebung. So wie es ist ja in einer Beziehung auch immer gut, wenn eine Person gerne redet und eine Person gerne zuhört oder so. Also nicht beide das Gleiche. Vielleicht ist das Hamburg und ich sind sozusagen eine gute Fusion.
Und du bist diejenige, die lieber redet in der Beziehung, nehme ich an, oder?
Ich bin die mit die Gefühlsstärke und Hamburg ist so ein bisschen gefühlssachlicher. Ja. Und dann passen wir doch gut zusammen.
Ja, wir kommen jetzt mal nach Hamburg, nämlich zu deinen Lieblingen. Und das ist unsere Schnellfragerunde. Wo ist dein Lieblingsbuchladen?
Das ist nicht in Hamburg. Mein Lieblingsbuchladen ist dieser in der Osterstraße. Ah, wie heißt der? Der ist so in der Mitte und der ist ganz süß und klein und man wird ganz toll beraten.
Wir werden es rausfinden. Welches ist dein Lieblingsgebäude in Hamburg?
Der Dammtorbahnhof. Definitiv, da habe ich sogar mal meinen Geburtstag gefeiert.
Okay, auf den Gleisen? Also auf dem Bahnsteig, nicht auf den Gleisen. Das wäre dein letzter Geburtstag gewesen, vermutlich.
Unten in dieser wunderschönen Halle, damals war das auch noch nicht so trist wie jetzt, wo überall Baustelle und Leerstand ist, wobei ich gelesen habe, das wird jetzt ja bald wieder anders, aber ich mag einfach diese Atmosphäre in dieser Halle unten so gerne und das hat sowas Altmodisches und Umarmendes und erinnert mich irgendwie an London und ich mag das einfach total gerne.
Aber den Geburtstag da gleich zu feiern, naja. Was ist dein Lieblingssong über Hamburg?
Vom Hamburger Kneipenchor, Moin Moin Hamburg heißt das, glaube ich.
Okay, was ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber das ist Planten und Blumen, weil das einfach so besonders ist und so viel Großstadt in diesem Park bündelt und so viele Optionen. Es gibt schon, also ich habe die meiste Zeit meines Lebens im Stadtpark in Hamburg verbracht, den mag ich auch sehr gerne. Aber ich finde, so der Park, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt richtig Lust hinzugehen, ist schon Planten und Blumen.
Und dein Lieblingsclub in Hamburg?
I don't do clubs. Ich habe tatsächlich, ich bin mehr so eine Kneipengängerin.
Ja.
Ich mag gerne lieber reden und
Musik im Hintergrund,
ja,
als im Vordergrund.
Schnaps, reden und vielleicht noch Erdnüsse auf den Boden werfen. Manche wissen jetzt, welche Kneipe ich meine.
Ja, Möglicherweise in Eppendorf.
Richtig.
Also ich glaube, es gibt mehrere Kneipen, ja, wo man die Erdnüsse auf dem Boden...
Das weiß ich nicht.
Aber also, die Schramme ist bekannt
dafür. Richtig, genau.
Dafür.
Ich kenne das aus der Schramme und ich habe auch gar nicht so eine wahnsinns Lieblingskneipe, aber ich liebe so kneipige Kneipen auch. Also es dürfen auch wirklich
kneipige
so...
Kneipige Kneipen
der Ritter
sein,
in,
ja,
in, ich glaube, Roter Ritter heißt der in St. Georg oder so. Oder auch so ein Lalalas Eck und was es da alles gibt. Ja. Das, ich mag das. Ich mag gerne... ich finde es ganz schön, wenn man da nicht mehr rauchen dürfte. Aber auch wenn... Ich habe irgendwie ein Herz dafür.
Ja.
Also alte Eichentresen und so einarmige Banditen finde ich gut.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. So, wir kommen mal in deine Kindheit, die sich nicht in Kiel zugetragen hat. Hast du da damals lieber mit Puppen schon gespielt, um Theaterstücke zu inszenieren, oder doch lieber auf dem Bolzplatz rumgehangen? Oder was war es wirklich?
Kindheit ist ja eine recht lange Episode. Nee, Theater kam... Also ich war immer gerne im Theater und es gibt auch irgendwie so eine Anekdote, da war ich mit meinem Vater immer in den Märchenproben von der kleinen Hexe und er hat in Reibenstadt-Abraxas gespielt und ich habe immer seine Textfehler mitgeschrieben und danach mit ihm Kritik gemacht. Da war ich so 8 oder sowas, glaube ich. Aber Theater war jetzt in meiner Kindheit nicht so ein, also sicherlich total prägend, aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich war viel draußen, ich habe auch einige Jahre in Bayern verbracht, richtig auf dem Dorf und glaube eher so... Also ja, malen, basteln, Wichtelhäuser im Wald bauen, Rollenspiel, ich glaube die volle Palette. Also ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel jemals ein Puppenhaus hatte. Ich glaube nicht. Also ich war auf jeden Fall nichts Klassisches, würde ich sagen, von allem was dabei.
Jetzt ist es ja so, dein Vater ist Schauspieler, habe ich ja schon eingangs gesagt. Man beobachtet dann Eltern, dass sie da was machen und hat dann ganz häufig ja die Entscheidung, also das will ich eigentlich nicht machen. Oder also man wehrt sich vielleicht ein bisschen. Das habe ich ganz häufig hier bei Gästen schon erlebt. Und dann werden sie es doch. Also wo war der Kipppunkt für dich, dass du gesagt hast, okay, damit will ich auch Geld verdienen und ich will inszenieren und so weiter?
Also ich komme wirklich aus einer richtigen Theaterfamilie. Also meine Mutter war auch Schauspielerin, meine Großeltern waren auch am Theater, mütterlicherseits. Und inzwischen ist ja auch mein Bruder am Theater. Also wir sind da das irgendwie...
Ihr könnt gar nicht anders.
Meine Schwester, die hat es geschafft. Oh. Die hat den Entzug geschafft, die ist Ärztin geworden und ich bin super stolz auf sie. Ich habe es eben auch versucht. Ich glaube, es war sogar eher so, die Faszination und die Abschreckung sind irgendwie Hand in Hand gegangen. Also man lernt das Theater ja auch sehr unbeschönigt kennen, wenn man damit so aufwächst und auch lernt eben auch sehr stark kennen, was das bedeutet, auch für eine Familie zum Beispiel oder für den Alltag, für sowas wie Hobbys, für ja, ich sag mal, für die realistischen Dinge. Und gleichzeitig kommt wieder diese Palette der Theaterwörter, aber gleichzeitig ist eben der Zauber und dieses Leben wie unter so einer kleinen Glocke, dass man eben auch die Option hat, sich manchmal aus der Welt rauszunehmen und in so eine Fantasiewelt einzutauchen. Das hat mich schon auch immer total begeistert. Aber ich hatte sehr fest den Vorsatz, nicht ans Theater zu gehen. Und der ist so gekommen, da war ich 13, 14 und habe irgendwie meine ersten so Kleindarsteller oder meine einzigen KleindarstellerInnen-Auftritte damals in Oldenburg gehabt, im Staatstheater. Und ja, das irgendwie so ein bisschen beobachtet, wie es da so, wie das so läuft, das Theaterleben. Und ja, da war ganz viel dabei, was ich überhaupt nicht schön fand und ich einfach gemerkt habe, das möchte ich nicht irgendwie so gerne in meinem Leben und in meinem Alltag und auch eben diese Option zu haben, dass man in irgendeiner Form was Verlässlicheres vielleicht kriegen kann. Also ich hatte auch viel solche, so Sehnsucht. Ich habe zum Beispiel mal meine Mutter liebevoll dazu gebracht, sich einen Nadelstreifen-Hosenanzug zu kaufen, was nicht unbedingt ihr Ding war, für meinen Abtanzball oder sowas, weil ich so gerne auch mal zu der Fraktion Carport-Schaukel, weiß ich nicht, LehrerInnen, Eltern oder so gehören wollte. Davon gab es in Oldenburg, da lebten in Oldenburg in der Zeit sehr viele und da hatte ich einfach, glaube ich, eine große Sehnsucht nach Normalität und die hat sich eben recht lange durch die Jugendtage so durchgetragen. Und ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest, so wie vielleicht eben Kinder von LehrerInnen Punkbands gründen, hatte ich irgendwie so eine starke Sehnsucht danach, dass mal alles irgendwie so ganz, normal ist mal so ein blödes Wort, spießig, aber so wie bei vielen anderen läuft, genau. Und ja, und ich war dann, bin ziemlich geschwommen einfach auch nach der, oder in der Abiturzeit, ich wusste eigentlich nicht so richtig, ich hatte immer diese Freude an Regie und hatte auch immer diese Idee und habe aber eben ja gedacht, ah nee, das will ich ja nicht. Mist, das hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich das nicht mache. Und bin dann echt auch so ein bisschen auf die Suche gegangen, was es wird. Und es ist dann Wirtschaftswissenschaften geworden, was ich überhaupt nicht bereut habe. Was aber schon, also wenn Leute mich treffen, die glauben mir das ja immer nicht. Wenn ich sage, wenn, ja, was hast du eigentlich studiert oder wo hast du denn studiert? Und ich dann sage, ich bin Diplomökonomin. Sagen eigentlich alle so, ja Quatsch, komm. Aber das ist tatsächlich wahr. Und das war auch eine schöne Zeit. Ich habe das sehr gerne studiert, weil ich eben es auch total spannend fand, sich nicht mit etwas zu beschäftigen, was einem irgendwie liegt. Also das ist gleichermaßen, also es ist zum einen eine große Herausforderung, aber zum anderen entbindet es einen auch der Pflicht, irgendwas Großartiges zu leisten. Und ich fand das total spannend, die Welt.
Hat dir denn Theater in der Zeit gefehlt oder hast du ein Theaterabo für Stadttheater gekauft oder?
Nee, das war witzig, also interessant. Ich habe tatsächlich genau in diesen vier, fünf Jahren des Studiums, das ist, glaube ich, die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich das Theater quasi ausgeklammert habe. Also ich war auch nur sehr wenig in irgendwie Stücken, jetzt irgendwie Papa mitgespielt hat oder so. Da war ich einfach auf einem ganz anderen Dampfer. Da war ich halt so richtig Studierende und hatte Bock auf dieses Studierendenleben und so. Und dann eben nach dem Studium, dann saß ich da mit meinem Diplom in Hamburg, weil ich zum Praktikum nach Hamburg gekommen bin und war in einem sehr großen Verlagshaus in Hamburg.
Gruner und Jahr, haben wir schon erwähnt.
Genau. Mhm. Und das war toll, ein total schönes Praktikum, aber ich gleichermaßen habe ich gedacht, wow, pff. Also man geht dann so morgens dahin und dann macht man seine Arbeit und dann geht man wieder nach Hause. Und das ist ein Konzept, was mir überhaupt nicht geläufig ist und was mich überhaupt nicht glücklich macht. Und dann gab es diesen bezeichnenden Moment, da saß ich mit meinem Vater im Auto und habe gesagt, Papa, ich muss dir was sagen. Und er, okay, oh Gott, was kommt jetzt? Und dann, ja, ich glaube, ich muss doch ans Theater. Und er so, ach so, ja, okay.
Also mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften kann man ja einiges machen. Man kann Steuerberater werden, man kann in eine Behörde gehen, man kann aber auch so sich in einer Firma als Buchhalter oder was auch immer verdingen. Also das ist ja ein wahnsinnig breit gefächertes Studium. Was war denn so irgendwie zwischendurch so eine Idee, was du machen könntest, von der du dann wieder abgerückt bist?
Hotellerie und Gastronomie. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe immer gedacht, ich bin so gerne Gastgeberin und ich habe irgendwie Lust, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich wohlfühlen und an dem sie gerne sind. Das ist ja eigentlich witzigerweise ein bisschen das, was ich jetzt im Theater auch versuche zu machen. Das war so eine Idee und dann habe ich, ja, ich hatte mich natürlich irgendwie gar nicht mit Hotellerie im Vorfeld beschäftigt und habe dann recht schnell gemerkt, was das für ein hartes Pflaster ist und das ist wenig von dieser Romantik. Ich glaube, das ist so, wie viele Leute von ihrer eigenen Bar träumen und dann sich aber umschauen würden, was das bedeutet, wenn man dann Gastronom oder Gastronomin ist.
Ja, nun bist du Intendantin.
Ja.
Und am Ende muss man ja sagen, geht es jetzt nicht weiter. Du könntest Kultursenatorin noch werden, aber ich sag mal, von der Flughöhe geht da schon nichts mehr in der ganzen Pyramide. Man kann natürlich noch ein anderes Theater wechseln, was noch größer ist, aber das wird schon schwer, also eins zu finden. Da müsstest du fast die Stadt für verlassen. Jetzt hören sich die ersten Jahre so ein bisschen an. Du hast immer das gemacht, es hat immer irgendwie geklappt. An welcher Stelle hat dich denn auch der Ehrgeiz dann gepackt? Ist das erst später gekommen? Weil ich sag mal, 4-5 Jahre Studium ist ja eine Regelstudienzeit. Das hast du ja offensichtlich gut hingekriegt. Ja. Ist ja durchaus auch ein Studium, wo viele Leute reingehen, die gar nicht wissen, was sie tun wollen und dann 14 Semester studieren. Wie ist das mit dem Ehrgeiz?
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich ehrgeizig bin. Ich glaube, das bin ich gar nicht so richtig. Ich bin fleißig oder ich arbeite gern und ich habe eben immer Dinge gemacht, die ich gerne mache. Und ich glaube, das ist auch am Ende das, wo ich, da, vielleicht bin ich da am ehrgeizigsten, wirklich das Feld zu finden, in dem ich mit einem guten Gefühl arbeiten kann. Weil ich irgendwie dieses, ich möchte unbedingt das und das erreichen. Ich habe auch nie, wirklich nie gesagt, ich möchte Intendantin werden. Sogar eher im Gegenteil. Ich habe immer einfach gesucht, wo bin ich glücklich. Und ich bin ehrlicherweise glücklich im Theater und ich bin vor allem glücklich im Probenprozess. Ich probe wahnsinnig gerne. Das ist mein absoluter Lieblingsteil an diesem Beruf schon immer gewesen. Und es hat sich einfach dieses Haus und diese Kombination und diese Herausforderung, die hat sich so geformt. Und das war etwas, mit dem ich mich irgendwie ja gut identifizieren konnte und das Gefühl hatte, das könnte der richtige Weg sein. Aber es war nie mein erklärtes Ziel, Intendantin zu werden, und ich habe auch keinen großen Faible für Hierarchien oder für Pyramiden. Und also ich glaube, ich hätte tatsächlich auch überhaupt kein Problem, in Anführungsstrichen, diesen Titel wieder abzugeben, wenn das sich richtig anfühlt. Ich möchte das total gerne machen, und das ist ja auch vielleicht das Besondere am Ernst-Deutsch-Theater, dass das ja ein Familienunternehmen ist, in das ich sozusagen jetzt mit reingeholt wurde. Und Jens-Peter Löwendorf, unser kaufmännischer Leiter, ist ja auch nicht aus der Familie Schütter entstammend. Und dass da natürlich auch eine andere, ich sag mal, Hypothek und auch ein anderer Ehrgeiz vielleicht drauf liegt, zu sagen, ich möchte genau dieses Haus mit diesem Format dieses Hauses die nächsten Jahrzehnte weiterbringen. Und man ja eben keinen befristeten 5-Jahres-Vertrag bekommt und dann entscheiden wir nach 3 Jahren, entscheidet die Stadt oder wer auch immer, die Kommission, ob man verlängert wird oder nicht. Also es hat, glaube ich, viel mit wirklich explizit dieser Situation zu tun, dass ich gerne da gelandet bin. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich weiß nicht, für mich hat Ehrgeiz auch was Negatives. Vielleicht ist das auch Quatsch. Aber ich habe nie so dieses, ich habe dieses Ziel, darauf muss es hingehen. Ich habe eigentlich immer nur den Ehrgeiz, dass irgendwie das Leben um mich herum, die Menschen um mich herum und ich zufrieden sind.
Das ist ja auch ein schönes Ziel, was man mit Ehrgeiz grundsätzlich erreichen kann. Also Daniel Schütter ist der Sohn von Isabella Werte Schütter, die Intendanz an ihren Sohn und an dich abgetreten hat. Dann habt ihr noch jemanden für die wirtschaftlichen Aspekte. Habt ihr eine Rollenbeschreibung? Also teilt ihr euch gewisse Dinge auf? Und wie sieht diese in 2, 3 Sätzen Rollenbeschreibung aus?
Also Daniel und ich sind schon für den künstlerischen Anteil zuständig und Jens-Peter für den kaufmännischen Teil.
Aber jetzt hast du ja Wirtschaftswissenschaften studiert. Guckst du trotzdem mal in eine Excel-Tabelle rein oder nicht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch bei Jens-Peter durchaus ein bisschen Erleichterung gesehen zu haben, als er erfahren hat, dass ich jetzt nicht klassisch nur von der Kunst komme, sondern dass ich auch schon mal die ein oder andere Bilanz gesehen habe in meinem Leben. Und ich glaube, ich habe einfach ein Verhältnis ein bisschen dazu. Also ich habe vielleicht einfach manchmal mehr Angst vor der Kunst aus buchhalterischer Sicht. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass ich finde, so ein Studium ist ja eher, also es sagt mir, wo ich nachgucken müsste, um mich an Dinge zu erinnern, die ich mal gelernt habe, und gibt einem so ein Grundgefühl, also was für Volkswirtschaft oder sowas. Und ich hatte als Schwerpunkt auch Nachhaltigkeit und Recht und Unternehmensführung. Also irgendwie so, bin eher so in so eine, auch da schon so ein bisschen alternativere, wenn man das so sagen kann, in diesem Fachbereich, in den alternativeren Teil des Fachbereichs eingestiegen. Nee, wir haben keine richtige Aufteilung. Also wir haben schon so, im Moment bin ich ja noch in Elternteilzeit. Das heißt, Daniel trägt da noch auf jeden Fall einen größeren Anteil. Und dadurch verteilt sich das automatisch manchmal so ein bisschen, dass er jetzt zum Beispiel näher an Produktionen dran ist, als ich es sein kann. Und Daniel hat zum Beispiel eine sehr große Liebe zu den ganzen Designentscheidungen und auch so grafischen und optischen Entscheidungen. Und ich finde das eigentlich immer total toll, was er da macht. Wir haben da einfach so ein Agreement, dass er das mit unseren KollegInnen entscheidet oder baut. Und ich nick dann einmal, sag, finde ich gut. War auch bisher tatsächlich immer so, fand ich immer gut.
Ja, jetzt ist es ja so, dass eine Inszenierung, jetzt mal in meinen Worten erklärt, etwas ist, was etwas Bestehendes, also ein Buch, ein Drehbuch, wie auch immer, ein Bühnenstück, irgendwie neu erscheinen lässt. Das gilt ja vor allen Dingen für Klassiker. Dafür braucht's Mut und Kreativität, natürlich bestimmte Sachen zu verändern. Wo holst du dir die Kreativität hier in Hamburg? Also es müssen ja nicht zwingend andere Theaterseele sein.
Also ich finde, Kreativität entsteht ganz viel aus Nichtstun. Davon habe ich im Moment nicht so viel, also vom Nichtstun. Aber das Gehirn so ein bisschen wandern zu lassen, das kann man eben auch wieder gut in der Natur, finde ich. Man kann ja nicht nichts denken, aber zumindest irgendwie zum Beispiel das Meer oder den Wald anzuschauen, hilft schon manchmal, finde ich, in so eine Art Leerlauf zu kommen im im Kopf. Aber bei Klassikern ist es ehrlicherweise eher so, dass ich mir immer sehr, sehr ehrlich die Frage stelle, warum will ich das denn heute erzählen? Es ist ja nicht immer so, dass man sich die Stücke, also jetzt vielleicht, aber dass man jetzt sagt, ah, das Stück wollte ich schon immer machen und das kommt jetzt auf den Spielplan, sondern man wird ja häufig einfach auch gefragt, wir möchten das Stück machen, möchtest du das inszenieren? Und dann steht man da eben mit also einem Titel und muss finden, also ich versuche immer ganz ehrlich für mich zu finden, warum will ich das erzählen heute und wem will ich das erzählen? Und daraus kommt dann meistens eher die Idee und aus der kommt dann irgendwie, also das baut sich dann so weiter. Ja, und ich versuche eben nicht so sehr da reinzufallen, dass ich irgendwie versuche, Stücke so zu machen, wie ich glaube, wie sie toll gefunden werden von der ExpertInnen-Szene. Ich wünsche mir natürlich, dass sie das toll finden, aber ich finde die wichtigere Frage tatsächlich, inwiefern nehme ich damit in irgendeiner Form Anteil an der Gesellschaft und gebe den Leuten, die das gucken, also ich habe immer zum Beispiel AbiturientInnen im Kopf, ob das jetzt Abi-Thema ist oder nicht, ganz egal, aber so von als Zielgruppe, warum sollten die das gucken wollen und was könnten sie daraus mitnehmen?
Ich habe ja auch gerade gesagt, dass Mut dazu gehört. Bist du ein mutiger Mensch?
Ich würde sagen, ich bin sehr furchtlos. Nee, oder das war vielleicht das falsche Wort. Ich bin, ich habe durchaus Ängste und gar nicht mal so wenige, aber ich habe irgendwie keinen Instinkt, Ängsten nachzugeben.
Sind also, diese Ängste vielleicht auch Antrieb?
Ja, also irgendwie, ich habe einfach, ich bin so gepolt, dass, oh Gott, das ist ja eine furchtbare Herausforderung. Huiuiui, naja gut, los geht's. Ich habe irgendwie gar nicht, also diese Idee, ah, das vielleicht sagt mir diese Angst gerade, dass das nicht der richtige Weg ist. Die gibt es irgendwie in mir nicht. Deshalb ist es eher, ja, tatsächlich, wie so eine, ich bin vielleicht sehr tapfer. Das könnte man sagen. Ich glaube, ich bin ein sehr tapferer Mensch.
Weißt du, wer auch die anderen Leute, die haben dir Fragen gestellt. Wir wollen mal reinhören, was die sich so überlegt haben.
Liebe Ayla Yegena, hier ist Oliver Wurm. Ich bin Herausgeber der Lyrikreihe 13 plus 13 Gedichte. Den schrägen Namen muss ich eigentlich immer erklären, deswegen mache ich es auch hier. 13 plus 13 deshalb, weil wir 13 klassische Gedichte und 13 zeitgenössische Texte jeweils für eine Ausgabe zu einem Thema kuratieren. Der langen Einleitung folgt aber jetzt eine kurze Frage. Haben Sie ein Lieblingsgedicht? Wenn ja, welches und warum?
Okay, also ich liebe Mascha Kalecko.
Ja.
Ich glaube, ich kenne wirklich jedes Gedicht, also behaupte ich, also jedes herausgegebene zumindest von ihr und ich liebe die Art, wie sie die Welt in Worte fasst und kann deshalb eigentlich darauf nur antworten, ja, ich habe Lieblingsgedichte, Mascha Kalecko. Ja, und es gibt immer so, oft auch einfach so Zeilen, die mich wirklich durchs Leben begleiten. Also ich immer wieder denke, ah, das ist doch jetzt gerade...
Welche Zeile würde dir jetzt einfallen?
Also es gibt zum Beispiel diese Zeile mit dem, die fällt mir oft einem Leben, beinahe ist manchmal schlimmer als gar nicht. Finde ich ganz toll, ganz treffend. Oder eben zerreiß deine Pläne und halte dich an Wunder. Das finde ich auf jeden Fall auch eine total tolle Herausforderung im Leben. Immer wieder zu sagen, okay, ich glaube, hier ist Zeit, diesen Plan zu zerreißen und mal wieder dem Wunder Raum zu geben. Wunder ist ein großer Begriff, aber dem, was sich ergibt, gerade Raum zu geben.
Ja, wir hören mal in die nächste Frage rein.
Liebe Ayla Yegena, hier ist Ralf Neubauer, Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Mitte. Und mich beschäftigt heute eine Frage. Sie als Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters haben es mit anspruchsvollen Themen, mit Stücken zu tun, über die man nachdenken muss. Aber gibt's denn für Sie nach so einem richtig langen, anspruchsvollen Tag auch richtig seichte Fernsehunterhaltung, bei der Sie entspannen?
So, jetzt wollen wir die sogenannten Guilty Pleasures von dir hören.
Oh Mann, ich würde so gerne jetzt sowas Cooles antworten, weil...
Wie gute Zeit, schlechte Zeit.
Ja, also die Zeit gab es, das kann ich sagen. Es gab tatsächlich eine Zeit, da ich bin früher, jeden Montag früher aus der Mathevorlesung gegangen, weil ich pünktlich zu GZSZ zu Hause sein wollte. Aber tatsächlich, die Wahrheit ist, dass ich inzwischen, ich gucke wirklich sehr, sehr, sehr wenig, weil ich einfach immer viel zu müde bin. Ich schlafe sehr oft abends mit ein bei der Einschlafbegleitung und wenn ich das nicht tue, dann sind einfach immer Dinge auf dem Zettel, die wirklich dringend erledigt werden müssen. Oder mein Mann und ich versuchen eben auch irgendwie anzuknüpfen und nochmal kurz abzuklatschen und uns daran zu erinnern, dass wir uns auch manchmal begegnen in unserer Wohnung. Deshalb kann ich da gar nicht so, also es gibt, wir versuchen dann immer mal wieder so Serien. Jetzt haben wir, gerade gestern haben wir dieses Doppelhaushälfte, heißt
das,
glaube ich.
Oh, ganz toll.
Genau.
Minkai Fanti unter anderem.
Genau, und da ist nämlich eine neue Staffel rausgekommen. Da haben wir gestern die erste Folge geguckt, oder besser gesagt, mein Mann hat sie geguckt, weil ich nach der Hälfte wie 95%
ja,
genau. Also ich schlafe sehr oft ein. Genau, also ich versuche das.
Aber mit Doppelhaushälfte kann man ja mit gutem Geschmack angeben, ne? Also
ja.
Als eher schwierig sehe ich dann ja schon deine frühere Zeiten an mit gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Das war auch wirklich,
es gehört
das,
vielleicht dazu.
Das kam so im Abi, glaube ich, und das blieb dann auch so ungefähr das ganze Studium und dann ging es nicht mehr so gut. Aber das ist doch herrlich, also fantastisch.
Ich habe nicht eine Folge davon
Nein,
gesehen.
Oh, toll.
Nie eine ganze,
also overacting.
Reingeguckt,
ja.
Oder so.
Nee, kann man schon, okay. Kann man, das ist gut.
Ja. Wie lenkst du dich denn ab, also wenn es nicht Fernsehen ist? Also jetzt bist du noch relativ frisch zum zweiten Mal Mutter geworden. Da wird der Tag natürlich schon mal natürlicherweise anders bestimmt, als man es sich vielleicht manchmal vornimmt. Aber wenn denn tatsächlich mal eine Stunde frei ist, was würde dir denn theoretisch einfallen zu tun?
Genau, also ablenken muss ich mich, glaube ich, eben von nichts. Das ist der Punkt. Ich muss eher lernen, den Kopf ein bisschen auszutricksen. Und ich mache sehr gerne kreative Dinge. Also ich male gerne, aber jetzt nicht das Bild von mir und einer Leinwand und 7000 Acrylfarben oder so, gar nicht, sondern ich nehme auch gerne einfach die Stifte von meiner Tochter und dann, ich male gerne so Muster und kann die dann auch irgendwie sehr ausdauernd, da bin ich vielleicht ehrgeizig, ich kann dann auch so, so komische Pattern zu Ende malen. Ich baue gerne, Handwerker im Prinzip gerne, aber ich habe das alles ehrlich gesagt sehr wenig gemacht in den letzten Jahren. Mein letztes großes Projekt war, glaube ich, als ich meinen Bulli damals ausgebaut habe. Das war richtig gut. Das war auch die perfekte Ablenkung zu allem, weil man dann immer in so eine eigene Welt eintaucht und immer vor sehr große Herausforderungen gestellt ist, weil nie die Dinge so klappen, wie man sie berechnet hat. Also ja, ich mache echt viele Dinge gerne. Mit meiner Tochter backe ich im Moment viel. Das ist auch immer schön. Also alles, wenn man irgendwie was mit den Händen zu tun hat und nicht und ein bisschen denken muss, aber nicht so doll. Das finde ich immer sehr hilfreich. Weil wenn man gar nicht denken muss, dann hört der Kopf, also dann rattert der Kopf ja gleich wieder los. Aber wenn man sich auf irgendwas konzentrieren muss, also auch sowas wie Stricken oder so theoretisch, geht auch voll gut, finde ich. Mache ich natürlich nicht im Moment. Aber eben ja, Dinge, auf die man sich ein bisschen konzentrieren muss oder IKEA-Möbel aufbauen oder so. Das finde ich eigentlich gut. Und ich habe einen super Tipp gelernt, gerade neu gelernt, zum Einschlafen, wenn man den Kopf nicht auskriegt. Nämlich einen Buchstaben nehmen und Begriffe mit diesem Anfangsbuchstaben visualisieren. Und das klappt wirklich. Ich habe noch nie einen Einschlaftrick gehabt, der geholfen hat, aber es klappt. Wirklich.
Also, du nimmst den Buchstaben S und dann nimmst dann einen Stuhl und musst ihn dir als
dann
Foto vorstellen.
Stuhl und dann Schlange und dann weiß ich nicht, gefällt mir schon nichts mehr, ein Sandsack.
Ja.
Saft. Und beim vierten Begriff schlafe ich. Ungefähr.
Echt?
Ja.
Okay, wir werden das probieren. Nicht jetzt, weil wir haben ja noch ein bisschen zu besprechen letztendlich. Wie sieht's denn mit anderen kulturellen Disziplinen aus? Also ich sag mal so, Oldenburg hat ein sehr, sehr schönes, hochgeachtetes Filmfestival. Warum hat's dich nie auf diese Seite des Flusses gezogen? Du bist dem Theater immer treu geblieben.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch tatsächlich immer noch nicht so richtig into Movies. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass ja sehr, sehr viele KollegInnen auch zu Recht total begeistert sind von Filmen und darüber viel sprechen. Und ich immer wissend nicke, das habe ich schon irgendwie in der Schule, in der Grundschule gehabt, dass irgendwie die anderen kannten alle die Dinge und ich kannte die alle nicht. Und habe dann irgendwie bei dem einen Gespräch aufgeschnappt, was Knight Rider gemacht hat. Und dann habe ich in dem anderen Gespräch erzählt, was Knight Rider gemacht hat, damit keiner merkt, dass ich gar keine Ahnung hatte. Also ich mag schon sehr gerne Kultur. Also ich mag Museen und Ausstellungen und Lesen und so sehr gerne. Ich gucke auch gerne Fernsehen oder Filme, keine Frage. Aber so richtig, also so, dass es mich so richtig catcht, das ist tatsächlich alles, was ja schon dann eher, es ist schon das Theater, kann ich schon eigentlich anders nicht sagen. Ist wirklich so, ist immer noch so. Ja, zum Glück ist es immer noch so. Ich hab immer Angst vor dem Moment. Also meine Mutter hat mal gesagt, mach nie dein Hobby zum Beruf. Und eigentlich finde ich das einen sehr klugen Satz, weil dann hat man ja kein Hobby mehr. Mhm. Und der Beruf ist ja nie immer toll. Mhm. Und das stimmt auch. Also wenn da dann mal gerade so ein bisschen Schieflage ist, dann fühle ich mich auch schnell so ein bisschen hilflos. Aber doch, es ist einfach so. Ich mag das wirklich wahnsinnig gerne und kann mich dafür sehr begeistern.
Du hast dich ja für einen Bereich entschieden, Theater, wo man nicht zwingend zu Reichtümern kommt. Also wenn du jetzt Wirtschaftswissenschaften den Weg weitergegangen wärst, dann hättest du dich irgendwie selbstständig machen können, hättest vielleicht jetzt Hotels gehabt, hättest im Grunde als Zustimmung für einen gut gemachten Job Bonifikationen bekommen. Im Theater lebst du vom Applaus, von weitaus weniger Geld und auch Preisauszeichnung. Du hast 2023 den Rolf-Mahres-Preis bekommen, der eine hohe Bedeutung hier hat, also nicht nur in Hamburg. Ist das etwas, was dich zufriedener und glücklich gemacht hat? Oder ist das nur eine Zwischenstation? Du hast ja vorhin gesagt, mit Ehrgeiz weißt du noch nicht so richtig. Also was hat dieser Preis mit dir gemacht?
Ich habe mich bei diesem Preis ganz doll gefreut, weil das so eine ganz besondere Produktion war. Wir hatten irgendwie Generalprobe am Tag vor dem Lockdown, vor dem ersten großen Lockdown. Und unsere Premiere hat nicht stattgefunden. Also das war 2020. Und die Premiere ist dann eben Jahre später. In der Zwischenzeit habe ich ein Kind bekommen und in Hildesheim die Schauspieldirektorin geworden. Und also wirklich sehr viel Zeit später hat diese Premiere dann aber doch stattgefunden. Und dieses ganze Team da drumherum, auch das Unsorg-Studio und das hat mich einfach total gefreut, dass wir irgendwie damit, also dass man einfach gemerkt hat, ach, das hat irgendwie Anerkennung gefunden. Das ist schon auch was, dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe, diesem ganzen Anerkennungsanteil am Theater, weil natürlich ist es irgendwie wichtig. Und gleichzeitig ist es auch so schädlich, grundsätzlich finde ich, im Leben Dinge zu tun, der Anerkennung wegen. Und ich versuche zum Beispiel, ja, meiner Tochter beizubringen, dass es darum überhaupt nicht geht im Leben, dass andere Menschen loben und wertschätzen, sondern dass es darum geht, was die innere Motivation ist und wie man es selber findet und wie es einem gut geht damit. Und trotzdem ist aber jetzt eben im Theater dieser exponierte Anteil wahnsinnig groß. Kritiken, Menschen, die Rückmeldungen geben, KollegInnen und so weiter, Preise oder Nichtpreise, wird das Stück verlängert oder nicht, wird man wieder angefragt an dem Haus oder nicht. Also man ist ja permanent damit konfrontiert, wie das gefunden wird, was man macht. Und ich finde, das erfordert schon eine hohe Portion Disziplin irgendwie, das immer wieder loszulassen und zu sagen, das ist eigentlich nicht, also auch wenn ich einen Preis dafür bekommen habe, wird das Stück dadurch ja nicht besser oder schlechter. Also fand ich das gut? Habe ich das? Stehe ich dahinter? Finde ich, wir haben damit was Wichtiges erzählt? Ja. Verändert sich das dadurch, dass ich einen Preis dafür bekomme? Nein. Ich freue mich natürlich einfach darüber, dass dadurch das Stück nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat, dass auch das ganze Team, die SpielerInnen, die Ausstattung, wie gesagt, das Studio, die Dramaturgie, alle irgendwie nochmal die Anerkennung bekommen, die sie dafür sowieso verdienen. Aber ich finde das, ja. Punkt. Ich glaube, ich habe das schon deutlich gemacht.
Jetzt bist du zwischendurch in Hildesheim gewesen. War das irgendwie klar, dass du wieder zurückkommst, wie so ein Bumerang? Also ist Hamburg dein Heimathafen jetzt und den verlässt du jetzt auch nicht mehr?
Ja, also genau. Ich bin nach Hildesheim, ich glaube, ich hatte einen Dreijahresvertrag anfänglich und hatte eigentlich auch fest vor, dass ich danach dann zurückkomme oder weiterziehe, wie auch immer. Das ist ja im Theater leider oder in der Theaterwelt ja auch so, dass man eigentlich so ein bisschen ortsungebunden sein sollte, wenn man jede Chance nutzen möchte. Und genau, aber in der Zeit, in den Jahren hat sich halt einfach viel ergeben. Unsere Familie hat sich gegründet und ich habe mich unverhofft wohlgefühlt in Hildesheim. Also vor allem auch einfach in der Stadt und toller Freundeskreis. Und genau, und deshalb haben wir die Zeit so ein bisschen verlängert. Waren jetzt am Ende 5 Jahre dort und sind aber jetzt wieder hier. Und es war eben auch immer klar, schon lange klar, dass wir zurückkommen und sind da, glaube ich, auch sehr glücklich. Also mein Mann und ich sind beide, glaube ich, schon Hamburger Herzen.
Wann ist denn dieser Masterplan entstanden, mit Daniel Schütter zusammen die Intendanz zu übernehmen?
Der Masterplan ist, glaube ich, zuerst bei Daniel oder Daniel und Isabella, ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt, entstanden. Und irgendwann hat Daniel mich tatsächlich so en passant irgendwie in der Kneipe natürlich gefragt, mal, könntest du dir das eigentlich vorstellen? Und ich war so, und hab das halt so ernst
Wann
genommen.
Wann war das?
Vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren.
Mhm. Das heißt, du warst noch lange in Hildesheim?
Ja. Ich glaube sogar ehrlich gesagt schon davor.
Mhm.
Und also das war so weit weg, also von meiner Wirklichkeit. Und es war so, wie gesagt, es war auch so, obwohl ich weiß, dass Daniel solche Dinge nicht also dass der das nicht gesagt hätte und dann am nächsten Tag gesagt hätte, oh Gott, nee, Quatsch, meinte ich ja gar nicht ernst. Aber es, irgendwie hat es mich gar nicht so richtig ernsthaft erwischt. Dann habe ich mir gesagt, oh ja, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann kam, wie gesagt, auch Corona und dieser ganze wilde Umbruch. Und dann kam er irgendwann wieder und sagte, ja, wie sieht's denn aus? Es nimmt langsam Form an. Und dann hat er mich angerufen, das weiß ich noch ganz genau, da war ich gerade in einem Blaubeerfeld in Schweden im Wald. Und weiß gar nicht, warum ich da Empfang hatte. Auf jeden Fall rief Daniel an. Und dann haben wir in diesem Blaubeerfeld besprochen, dass wir das machen wollen zusammen. Und das war irgendwie gut. Ich hatte gerade eine gute Distanz, räumlich und auch innerlich, zur Realität und konnte irgendwie, ja, doch, es war toll. Hat mich gefreut natürlich. Und dann folgten natürlich noch viel, viel weitere erstmal Informationen und Austausch, vor allem auch mit Isabella und so. Ja.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Das heißt, ich lese Fakten über Hamburg vor und dann finden wir eine persönliche Frage an dich. Die Elbphilharmonie hat 1000 gebogene Fensterscheiben, jede davon ein Unikat. Gibt es einen Ort in Hamburg, der dich kreativ besonders inspiriert?
Der Hafen. Doch, der Hafen, würde ich sagen. Ein Grund, warum ich so gerne nach Hamburg ziehen wollte, als ich irgendwie Jugendliche war, weil mich der Hafen an Istanbul erinnert. Also was natürlich, also einfach nur diese Tatsache, dass es mitten in der Stadt einen Hafen gibt und ich das einfach sehr liebte. Und ich glaube, dass dieser Hafen eben auch deshalb diesen Bezug zur Türkei und zu Istanbul, zu meiner Familie dort, ganz viel von Freiheit und Heimat gleichermaßen für mich hat. Und da kann ich, glaube ich, doch, ja, der Hafen, Punkt.
Hamburg hat 313 Stadtratstationen mit mehr als 3700 Fahrrädern. Wann bist du zuletzt E-Roller gefahren?
Ich bin erst einmal E-Roller gefahren. Das war 2021 oder 20, Ende 20 oder 21. Weil, das weiß ich noch ganz genau, weil ich da nämlich schwanger war mit meinem ersten Kind und noch so dachte, oh, darf man das überhaupt wohl schwanger? Und ich war auch nicht alleine auf dem E-Roller, muss ich sagen. Also, oh, puh, wild.
Die älteste urkundlich erwähnte Kneipe Hamburgs ist der Althamburger Aalspeicher. Seit 150 Jahren wird hier ausgeschenkt. Wir haben ja über deine Lieblingskneipe schon gesprochen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk, wenn du abends in eine Kneipe gehst? Tatsächlich Bier oder Weinschorle? Oder?
Also wenn ich Alkohol trinke, Schnaps.
Schnaps. Ja, ja, ja,
genau, weil ich mag keinen Alkohol. Also ich mag den Geschmack einfach nicht. Und deshalb, wenn ich trinke, möchte ich betrunken sein und dann muss ich eben sozusagen möglichst hochprozentig durchziehen. Und das kann man am besten mit Schnaps. Ja, aber und da, wie gesagt, Schnaps ist ja auch ungefähr so, als würde ich sagen, mein Lieblingsessen ist Nahrung. Also ich habe nicht so ein Ding damit. Also mein Lieblingsgetränk, so richtig echtes Lieblingsgetränk, ist, glaube ich, heiße Schokolade.
Gibt's jetzt nicht in so vielen Kneipen, aber
und vielleicht mit so was drin.
Ja. Jetzt, wenn man sich nur auf deine beruflichen Neigungen bezieht, ist zum einen Wirtschaftswissenschaften der Kopf und das Kreative eher der Bauch. Bist du eher Kopf oder bist du eher Bauchmensch?
Bauch.
Triffst du auch die beruflichen Dinge nur aus dem Bauch heraus oder ist es dann doch vielleicht, kommt die Wirtschaftswissenschaften-Studentin nochmal durch und überprüft nochmal?
Nee, ich würde sagen, dass ich alle Entscheidungen sehr, sehr rational betrachte, abwäge, mit 385 Leuten durchspreche und so. Aber eigentlich habe ich zu den Dingen ein Bauchgefühl und ich würde mich nie gegen mein Bauchgefühl entscheiden. Also selbst wenn in diesen rationalen Gesprächen ganz klar eine Entscheidung logisch wäre und mein Bauchgefühl sagt, das ist aber nicht richtig, dann mache ich es nicht und umgekehrt. Also nee, umgekehrt stimmt nicht. Wenn viel Logisches dagegen spricht und das Bauchgefühl sagt, aber doch unbedingt, dann wäge ich es noch weiter ab. Aber ich würde sagen, dass sozusagen die Basis für alles ist auf jeden Fall das Bauchgefühl.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du noch in Elternteilzeit bist. Das heißt, dein Debüt sozusagen im Ernst-Deutsch-Theater dann als Intendantin und dann als Inszenierung ist das Stück Windstärke 17 nächstes Jahr im März. Worum geht's bei Windstärke 17 und hast du es mit dem Kopf oder mit dem Bauch entschieden?
Das habe ich gar nicht entschieden, das hat Daniel entschieden. ja, eigentlich hätte ich erst die Spielzeit drauf sozusagen, oder nee, stimmt nicht. ganz am Ende der Spielzeit gestartet mit Inszenieren. Und dann haben wir aber unverhofft, kam eben dieser Stoff zu uns. Caroline Wahl saß mit unserem Dramaturgen Stefan Kroner gemeinsam im Zug. Zufällig. Sie saßen sich gegenüber im Speisewagen und so kam der Kontakt.
Da ist dieses Wunder geschehen.
Und da ist dieses Projekt entstanden, genau. Und dann war irgendwie klar, wir brauchen dafür noch eine Regie und jemanden, der das auch, die das auch dramatisieren kann. Und genau, das ist jetzt eben dann unverhofft quasi reingerutscht. Und es geht um Gefühle hauptsächlich. Ida hat ihre Mutter an den Alkohol verloren und ja, geht mit einer Wut von Windstärke 17 im Bauch umher und versucht irgendwie klarzukommen, würde ich sagen. Also sie strandet dann auf Rügen und also sie versucht möglichst weit weg von ihrer Heimat zu kommen, macht sich auf den Weg nach Hamburg und landet dann in Rügen, auf Rügen. Und dort lernt sie eben Menschen kennen und ihr Leben ein bisschen in Bahnen zu lenken. Ja, und es ist ja der Fortsetzungsroman von 22 Bahnen. Und bei 22 Bahnen geht es ihr um ihre große Schwester, Tilda. Und das finde ich ganz, ganz spannend daran, dass diese Protagonistin sozusagen weitergegeben wird. Also Ida gab es im ersten Teil ja schon als eben diese kleine Schwester, um die es viel ging, aber die gar nicht so elementar vorkam. Und jetzt betrachten wir die Welt eben aus Idas Perspektive.
Caroline Wahl ist auch mehrfach prämiert, ist eine der momentan aufstrebendsten, bekanntesten Autorinnen in Deutschland. Jetzt müsst ihr das ja mit sehr viel Weitsicht gestalten, so ein Programm. Hast du das Gefühl, dass das jetzt auch eine Glückssituation war, dass man sich da im Zug trifft und dass das dann so entsteht? Oder gehörte dann einfach auch der Mut dazu zu sagen, naja, ich kenne das Buch ja noch nicht, weil da war es ja noch nicht draußen offensichtlich. Doch, war schon draußen? Okay. Aber was gehört dazu, solche Programmentscheidungen zu treffen?
Ja, also vor allem in dem Fall der Mut, nochmal alles umzuschmeißen. Wir waren eigentlich fertig schon mit der Spielzeit und hatten alles geplant und ich las tatsächlich gerade 22 Bahnen, also den ersten Teil, und hatte aber schon Windstärke 17 dort liegen. Das hatte mir meine Schwiegermutter schon geschenkt. Und dann rief Stefan Kroner eben an und sagte, weißt du, was passiert ist, und hat mir das erzählt. Und dann musste es natürlich irgendwie sehr, sehr schnell gehen, diese Entscheidung zu treffen und dafür unseren doch sehr sorgfältig gebauten Spielplan eben nochmal anzufassen. Und dann stecken da ja auch immer viele Leute mit drin, Regie-Teams, Kreativteams, Verlage und so weiter. Also da musste man dann doch nochmal so ein bisschen rumrödeln, wie man so professionell sagt. Und ich glaube, das war dann der mutigste Teil, dass man sagen musste, okay, da müssen wir jetzt echt schnell viele Entscheidungen treffen. Und zum Glück ist es sich ausgegangen. Also da geht es ja auch um Verträge und so, die man entweder in gegenseitigem Einvernehmen verändern muss oder eben im Zweifel beibehalten muss.
Hamburg will ja immer viel sein, also hat ganz viele Überschriften. Wir waren mal Umwelthauptstadt, es wurde im Marketing sehr auf Musical gegangen, wie auch immer. Was ist Hamburg für dich, wenn du jetzt quasi prägende Sätze dazu dir einfallen lassen solltest, mal außerhalb der Kultur?
Na, Hamburg ist vor allem voll, in meiner Wahrnehmung immer noch recht voll von Menschen, die das Herz und politische Einstellung am richtigen Fleck haben, kann man das so sagen. Das ist einfach ein Ort, ich bin immer wieder dann auch doch froh in Hamburg zu sein und auch ein bisschen stolz darauf, wie sich Hamburg so positioniert, dass zum Beispiel der Zukunftsentscheid jetzt von dem Großteil der HamburgerInnen gewählt wurde oder zur Umsetzung jetzt gewählt wurde. Das hat mich einfach wirklich richtig freudig gestimmt. Ich mag die HamburgerInnen, also wenn man das so sagen darf. Und natürlich eben viele Dinge, die so typisch zur Großstadt gehören. Aber ich, für mich ist es super spannend, weil ich eine ganz, ganz andere Stadt kennenlerne im Moment. Ich bin hier weggegangen als Einzelperson sozusagen und komme ja wieder als vierköpfige Familie mit Kindern. Und das Leben stellt sich ja dann doch auch recht stark um. Und man guckt plötzlich, man nimmt ja die Dinge ganz anders wahr. Zum einen inhaltlich, aber eben auch, was hat so eine Stadt zu bieten? Also ist für mich immer noch neu. Ich weiß immer noch nicht, wo findet man raus, was man mit den Kindern am Wochenende gut machen kann. Gibt es bestimmt ganz tolle Plattformen, hatte ich noch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt plötzlich spricht man über Kitas, 4,5-jährigen Gespräch, Vorschulen, Spielplätze, alles, was es halt so gibt. Das ist tatsächlich wie eine ganz neue Stadt für mich. Und ich bin auch in einen neuen Stadtteil gezogen, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte. Also das ist schon neues Hamburg, was ich da gerade kennenlerne. Und ich sage auch jetzt erst immer Hamburg. Früher habe ich immer Hamburg gesagt. Also vielleicht bin ich jetzt erst eine richtige Hamburgerin geworden. Ich finde Hamburg einfach eine Herzstadt. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Ich wollte auch komischerweise immer hier leben. Also wirklich, ich glaube, ich war 12 oder so, als ich gesagt habe, ich möchte in Hamburg leben. Und ich weiß wirklich nicht, also eben diese Hafengeschichte mit Istanbul, das weiß ich. Aber ich weiß gar nicht so, was mich da so wahnsinnig dran fasziniert hat. Wahrscheinlich das Wasser. Das fehlt mir auch immer an anderen Städten.
Zum Aufwachsen ist Oldenburg wahrscheinlich jetzt gar nicht so schlecht oder auch zum Studieren. Ich halte Oldenburg ja auch für eine Stadt, wo man ganz gut alt werden kann. Kannst du dir vorstellen, da wieder hinzugehen? Oder nach Hildesheim, hat ähnliche Dimensionen, sage ich mal, über den Daumen. Oder ist Hamburg auch eine Stadt, wo du dir zutrauen würdest, alt zu werden?
Also Oldenburg ist auf jeden Fall eine Stadt, die ich immer noch wahnsinnig gerne mag. Und ich wäre jederzeit dahin zurückgegangen, wenn das Leben das sozusagen so gewollt hätte. Ich finde das eine großartige Stadt. Das ist eine großartige Stadt, um aufzuwachsen. Das ist eine großartige Stadt, um alt zu werden. Da gefällt mir wirklich total gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber inzwischen ist Hamburg meine Heimat und ich habe mir geschworen, ich möchte nicht mehr umziehen. Also zumindest nicht mehr, keine großen wilden Dinge mehr. Irgendwann vielleicht mal eine kleinere Wohnung. Aber ich habe wirklich, möchte gerade keine großen Umbrüche mehr, schon gar nicht geplante. Und ich habe einfach Lust, mal irgendwo anzukommen. Und ich kann ja mein Glück kaum fassen, dass in meiner Branche, in diesem Beruf, ich die Option habe, dass das vielleicht sogar so klappen kann.
Du bist angekommen. Wir sind nämlich gemeinsam jetzt schon am Ende des Gesprächs angekommen. Und da gibt es immer zwei Fragen, die ich jedem und jeder noch stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Mal abseits davon, immer noch in Hamburg und so.
Ja, also genau, ich habe die Frage jetzt gerade ein bisschen vorweggenommen. Ich sehe mich in 5 Jahren hoffentlich eigentlich in einem sehr ähnlichen Leben wie jetzt gerade, weil ich wirklich mir sehr, sehr wünsche, mal ein bisschen Ruhe und Gleichförmigkeit, so sehr das überhaupt geht, in meinem Leben zu erleben. Und ich möchte einfach keine großen Brüche und wilden Abenteuer im Moment. Ich möchte einfach dieses ganze Tolle, was wir uns jetzt mit sehr viel Kraft und Sorgfalt aufgebaut haben, jetzt auch ein bisschen genießen. Und ich finde ja, das schreibe ich oft auf Geburtstagskarten, viele werden jetzt schmunzeln, ich finde ja, dass Zufriedenheit der unterschätzteste Zustand ist, den es gibt. Also es sagt ja niemand, wie geht's dir? Ach, ich bin ganz zufrieden. Dabei ist das ja eigentlich das Ding. Wenn man sagt, ich bin im Moment richtig zufrieden, dann läuft's ja wirklich verdammt gut. Aber irgendwie haben wir so stark diesen Anspruch, immer glücklich sein zu müssen. Und wenn wir nicht glücklich sind, dann ist es halt scheiße. Und das finde ich Quatsch. Ich würde gerne einfach in 5 Jahren sehr zufrieden immer noch hier sein.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, es fällt einem ja irgendwie im Moment fast ein bisschen schwer, so was Optimistisches zu formulieren. Aber wenn es eine Stadt schafft, in diesen 5 Jahren positive Entwicklungen zu machen, dann ist das Hamburg. Und ich hoffe, dass wir einfach in diesen ganzen großen Bereichen, im Sozialen, im Klimaschutz, im politischen Sinne, uns in diesen 5 Jahren weiter in großen Schritten so positiv entwickeln, wie es sich jetzt gerade ankündigt. Und naja, es ist vielleicht zu groß formuliert, aber ich wünsche mir einfach, dass wir eine sehr gemeinschaftliche Stadt sind, eine sehr bunte, eine vielfältige Stadt, immer noch stärker sind und sein werden. Und ich wünsche mir auch, dass die Theater nicht zu sehr bluten müssen für den Hamburger Zukunftsentscheid, den ich ja mit vollem Herzen unterstützt habe. Aber vielleicht kann man das Geld auch mal aus einer anderen Ecke nehmen.
Das ist nicht unsere Entscheidung, liebe Ayla, aber meine Entscheidung ist, dir ganz viel Glück zu wünschen und Erfolg natürlich für das Ernst-Deutsch-Theater. Theater und Kultur ist immer eine gute Idee und auch das Ernst-Deutsch-Theater wird weiterhin eine gute Idee sein. Ich wünsche dir volles Haus und beste Kritiken. Herzlichen Dank, liebe Ayla, für eine Stunde Einblicke in dein wildes Leben.
Ahoi. Vielen, vielen Dank.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.